weiter geht's hiermit. Okay. Ja, ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
Sollen wir was runter machen?
Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Freue ich mich. Es ist schon wieder 2 Jahre her. Durfte ja auch schon, glaube mindestens 2-mal mit euch auf einer Gemeindefreizeit sein und möchte euch ganz lieb grüßen von meiner Frau. Habe gestern noch mit ihr telefoniert und unserer Tochter. Und damit ihr so ein bisschen wisst, was wir machen, möchte ich euch in 2-3 Minuten das an ein paar Bildern zeigen. Wir haben eigentlich ein Jubiläumsjahr. Anfang des Jahres wurde mir mitgeteilt, 40 Jahre Abitur, gab es ein Jahrestreffen und 30 Jahre in Österreich. Oktober, vor 30 Jahren sind wir losgezogen nach Österreich, nach Kärnten. Ihr seht hier das Bild zu unserem 50. Geburtstag. Das war etwa 1,5 Jahre nach dieser für uns doch umfassenden Krise, in der meine Frau krebskrank war und es um Leben und Tod ging und auch unsere Tochter und auch der Gemeindekrise. Da sind wir wieder auf den Beinen und das weitere Bild ist ein aktuelles von heute. Dort, wo wir wohnen, in Spital oder bei Spital, wenn man auf den Berg hochgeht, kommt man auf die Alexanderhütte, ein kleiner Blick auf den Mildstädter See. Dort ist auch für die, die schon auf Freizeiten waren, wie der Heinz oder die Heiderose, die Schlossvilla. Die Besitzer dieser Almhütte sind uns gut bekannt. Die Tochter ist mit unserer Laura in die Schule gegangen. Also wir wohnen in einer wunderschönen Gegend. Und jetzt schauen wir Spital von der anderen Seite an, vom Süden her. Spital ist die Bezirkshauptstadt, wo wir arbeiten, wo auch die Gemeinde ist. Kleine Städtchen, 16.000 Einwohner. Wir haben 4 Gymnasien, weil wir für den ganzen Bezirk haben, im ganzen Bezirk haben wir 90.000 Einwohner. Wir sind geografisch der größte Bezirk in ganz Österreich. Und wenn meine Frau nach Lienz fährt, nach Osttirol, dann ist das nächste Gymnasium dort und sie fährt 1 Stunde dorthin. Also so einfach die Entfernung, deswegen haben wir auch so viele Schulen. Arbeitstechnisch sind wir leider, dass wir viele Arbeitsplätze verloren haben. Das gibt natürlich gewisse Nöte. Wir beten auch für Firmen, die mehr Leute anstellen. Ich habe euch mitgebracht, was meine Dagi so ein bisschen macht. Sie engagiert sich natürlich insgesamt alles, was zu Gemeindeaufbau gehört, unterstützt sie. Dann ist sie im Frauenkreis tätig. Wir freuen uns, dass ab und zu auch Frauen aus dem Frauenhaus kommen. Frauenfrühstückstreffen bei uns in der Gemeinde, aber auch da, wo sie eingeladen wird. Und wir haben gemerkt in den letzten Jahren, es nimmt immer mehr zu, dass wir uns Zeit nehmen für Menschen, und zwar sowohl für Menschen, die schon mit Jesus unterwegs sind, wie auch für Menschen, die erst auf der Suche sind und Jesus kennenlernen wollen. Also dieser Faktor nimmt deutlich zu. Sie gibt auch freikirchlichen Religionsunterricht an 3 Schulen. Das kam mit der Anerkennung der Freikirchen in Österreich im August 2013. Vorher mussten wir alles über Vereine organisieren. Und die Chance nützt sie natürlich. Zum Beispiel in Lienz bat der Rektor sie, sich doch vorzustellen, als alle Lehrer zusammen waren. Und da sagt sie, und dann konnte ich vor 100 Lehrern ganz kurz das Evangelium weitergeben. Und das ist natürlich eine tolle Gelegenheit, wenn die ganzen Lehrer des Gymnasiums in Lienz das hören, weil die ja auch Meinungsbildner sind. Natürlich bekehrt sich nicht gleich jemand. Aber es hilft doch, dass man die Christen, die sich eben nicht in der katholischen oder evangelischen Kirche versammeln, sondern in Freikirchen, wie ihr auch, dass man die etwas mehr ernst nimmt und wir aus dieser Sektenecke, in die wir so gerne reingestellt wurden, rauskommen. Nebenbei arbeitet sie vom Frühjahr bis Herbst an einer Rezeption am Campingplatz, weil von meinem Gehalt könnten wir nicht leben. Bei mir möchte ich nur bei dem, was ich mache, betonen, der Schwerpunkt ist weiterhin unterrichten in verschiedensten Situationen, oft mit kleinen Gruppen, die 5 bis 10 Teilnehmer sind. Und es wird mehr und mehr das Begleiten von Verantwortungsträgern in verschiedenen Gemeinden. Die fragen an, hast du Zeit? Und darauf, denke ich, liegt immer mehr Schwerpunkt. Deswegen lasse ich mich jetzt auch nochmal, mache ich nochmal eine Fortbildung im Bereich Coaching. Deswegen fahre ich nach dem Gottesdienst relativ zügig danach los. Eigentlich sollte ich um 2 Uhr in Oberösterreich sein, das schaffe ich nicht, aber bis 5 will ich da sein, um dann an dem Seminar für die nächsten 2-3 Tage teilnehmen zu können. Ja, bin in der Allianz tätig, in der AG Goethe, da hatten wir gerade 4 Tage eine Konferenz, das war ganz spannend. Wir haben uns überlegt, wie können wir das Evangelium Menschen, die zunehmend postmodern geprägt sind, also für die es nicht mehr die eine Wahrheit gibt, sondern Wahrheit nur noch die persönlich erlebte ist, weitergeben. Was hat das für Konsequenzen? Wie empfinden postmodern empfindende Menschen, wie denken sie und wie können wir das eine Evangelium ihnen nahebringen? War eine tolle Tagung, bin sehr dankbar dafür. Hier habe ich Dieter und Leni. Sie haben bei uns, also Dieter ist unser Leiter. Also wenn ihr für uns betet, betet doch bitte auch für sie. Wir als Ehepaar unterstützen sie als Ehepaar, aber wir sind ganz bewusst in der zweiten Reihe, damit Österreicher österreichische Gemeinden leiten. Weil viel zu oft in vielen Gemeinden, also über 3/4 der evangelikalen Gemeinden werden noch von Missionaren geleitet. Und wenn eine Gemeinde mal 30, 40 Jahre alt ist, finde ich das reichlich ungesund. Und ich bin froh, Dieter reduziert jetzt seine Arbeitszeit bei der Firma. Er hat einen wichtigen Posten bei P&G. Früher gehörte die Firma zur Merck, die so Medikamente herstellen, damit er mehr Zeit für die Gemeinde hat. Also dieser Einsatz finde ich großartig und ein Teil seiner Ausbildung durfte er auch bei mir, ich hoffe, dass er sagt, durfte, genießen. Okay, so sieht unser Gemeindezentrum von außen aus. Links daneben ist das Einkaufszentrum. David sind wir ganz zentral. Wir versuchen auch immer wieder Dinge zu machen, wo die Leute auf uns aufmerksam werden. Wir haben Kunstausstellungen schon mal gemacht. Wir machen mit bei der Aktion Weihnachten im Schuhkarton, die ist vielleicht bekannt. Haben wir letztes Jahr fast 700 Schuhkartons bekommen, die dann weitergeleitet wurden. Und wir nützen natürlich die Gelegenheit, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. So kann es zu einem Weihnachtsgottesdienst aussehen, der es immer gut besucht. Da kommen wir bis fast an die 100. Normal, seit Corona sind wir jetzt so, ja, zwischen 15 und 25. Vor Corona vielleicht zwischen 20 und 30. Also hat auch bei uns seine Spuren hinterlassen. Wir sind dankbar, seit Beginn der Gemeinde haben wir jedes Jahr eine Taufe. Das ist jetzt, meine ich, 3 Jahre her. Dort hatten wir 5 Täuflinge. Dieses Jahr war es auch wieder eine Person und dafür sind wir sehr dankbar. Das ist beim Frauenfrühstückstreffen, das rennt bei uns richtig gut. 3 bis 4 Mal im Jahr machen unsere Frauen in der Gemeinde das. Und da waren immer bis zu 30 Frauen vor Corona. Und nach Corona waren es diesmal erstmals 42. Also wir sind wirklich beschenkt. Und jetzt bin ich auch schon fast am Ende. In unserem Flyer habe ich versucht zusammenzufassen, ich glaube, die meisten von euch kennen ihn, wer noch keinen hat und etwas braucht, was er auf den Kühlschrank kleben will, unten im Eingangsbereich habe ich das hingelegt, habe ich zusammengefasst, was uns wichtig ist. Und zwar, da fließt auch eigentlich die Erfahrung von den 30 Jahren rein. Gemeinde gehört mitten ins Leben. Gemeinde am Sonntag früh, ja, richtig gut, aber wenn wir Gemeinde nicht leben in unserem Alltag, dort, wo wir arbeiten, in der Nachbarschaft, dann haben wir was Wesentliches von dem, dass wir in diese Welt gesendet sind, nicht verstanden. Und so als Gemeinde mitten im Leben, wenn ich das auf die persönliche Ebene nenne, würde ich sagen, persönlicher Glaube mitten im Alltag. Das spielt sich zusammen. Und das funktioniert nur, wenn wir verstehen, dass wir als Christen auch nach 20, 30, 40 Jahren mit Jesus immer noch von ihm beschenkt sind. Ich denke, das ist ein wesentliches Element unseres Lebens mit Gott, zu erkennen und auch zu erleben im Alltag, dass ich von Gott beschenkt bin. Wenn ich das verstehe und so erlebe, dann bin ich auch bereit, aus Altem aufzubrechen. Ich glaube, Christen sollten in der Lage sein, neue Dinge anzugehen. Mich beschäftigt das sehr. Die Menschen ändern sich. Ihre Weltsicht, ihr Lebensgefühl ändert sich. Das Evangelium ist das eine Evangelium. Aber wir brauchen immer wieder Wege, wie wir den Menschen von heute das nahebringen können. Und dazu müssen wir schon mal alte Gewohnheiten vielleicht verändern. Das geht. Und das Letzte ist, wenn wir so unterwegs sind, dann bewegen wir nicht nur uns selbst, sondern auch die Menschen in unserer Umgebung. Und was ich heute machen möchte, wenn ich euch auch gleich das Wort weitergebe, ist dieser linke Pfeil. Ich möchte, indem ich Gottes Wort an euch weitergebe, einen ganz kurzen Einblick gebe in unseren Dienst, was wir in Österreich machen, euch ermutigen. Und ihr seid ja auch mit uns verbunden und wir brauchen als Missionare, brauchen wir das. Wir brauchen Freundschaften. Wir brauchen Menschen, die in der alten Heimat mit uns in Kontakt bleiben, die auch das Leben teilen und die für uns beten. Und auch ein Missionar lebt nicht von Luft und Liebe. Der braucht ein paar Kohlen, ein bisschen Geld, um auch die Familie ernähren zu können. Und wir leben diesen Auftrag, den Gott uns über die Jahre vor Augen geführt hat. Soweit, dürft mich auch gerne nachher noch einmal fragen. Und jetzt möchte ich dann zum Wort Gottes kommen. Ich steige da mal geschwind aus. So. Bitte? F5 zum Präsentieren. Genau. Mein Predigtthema heute heißt vom Aberglauben zum Aber im Glauben. Und da kommen dann die Unterpunkte. Eine Frage: Kennt ihr Aberglauben? Also, ich gebe euch mal ein Beispiel von Aberglauben. Das falsche Haustier mit der falschen Farbe läuft von der falschen Seite über die Straße und dann haben Menschen die Angst, dass ihnen heute irgendetwas passieren wird. Also was ich meine, ist die schwarze Katze. Oder andere Aberglauben, man klopft auf Holz und solche Dinge. Also diese Form von Aberglauben kennen wir. Die ist in unserer Umgebung zum Teil weit verbreitet. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte euch eine andere Art von Aberglauben vor Augen führen, die wir in der Bibel finden. Und zwar, der Predigttext wird heute aus Matthäus 28 sein, die Verse 16 bis 20. Habe ich einige Beispiele aus dem Matthäusevangelium ausgewählt. Und zwar, ihr kennt die Geschichte, als Petrus, Matthäus 14, auf dem See unterwegs ist. Er sitzt im Boot mit den anderen Jüngern, es ist Sturm und Jesus kommt über den See. Und Petrus ist so begeistert von dieser Geschichte, dass Jesus auf dem Wasser geht, dass er sagt, Herr, wenn du willst, sag und dann steige ich aus. Und dann kann ich auch auf dem Wasser gehen. Und Jesus sagt, komm. Und der Petrus steigt aus. Und der säuft nicht ab. Der Petrus kann wie Jesus auf dem Wasser gehen. Ich weiß nicht, was ihm in dem Augenblick durch den Kopf geht, ob er denkt, wow, wie cool ist denn das? Und jetzt kommt das Aber. Wenn wir das nachlesen würden, in Matthäus 14, dann heißt es, aber er sieht auf die Wellen. Und die Welle ist nicht klein, die Welle ist groß. Und was passiert? Die Welle, die Größe der Welle beeindruckt ihn so, dass sein ganzes Denken nicht mehr auf Jesus ausgerichtet ist. Der Blick wandert weg, der wandert hin zu der Welle und der gute Petrus geht unter. Sein Glaube an Jesus wird bestimmt vom Aber der großen Welle. Und er geht baden. Ich meine, Jesus zieht ihn raus, dann ist er ein bisschen nass, aber wenn es stürmt und regnet, ist er sowieso nass. Ich glaube nicht, dass er noch wesentlich nässer geworden ist. Eine andere Situation, auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 16. Jesus hat die Jünger gefragt, sagt mir mal bitte, was denken die Leute, wer ich sei? Und die Jünger erzählen ihm, einige sagen, du bist der auferstandene Johannes der Täufer, oder andere sagen, du bist ein Prophet. Und dann sagt Jesus, was denkt denn ihr? Und der Petrus, also der mit der großen Klappe, sagt, du bist der Messias. Du bist der Gesandte, der kommen soll. Und dann sagt Jesus, das hast du nicht von dir, das hat Gott dir gezeigt. Und dann wird interessant. Jesus sagt nämlich, dass er leiden und sterben muss. Und was ist die Reaktion des Petrus? Wer weiß das? Was sagt Petrus dann? Ihr wisst es, denke ich. Helft's mir. Was ist die Reaktion des Petrus, als Jesus sagt, dass er leiden und sterben muss? Das widerfahre dir durch. Aber das geht doch nicht. Das passt doch nicht in mein Bild von dem Messias rein. Und wieder haben wir dieses Aber. Da kommt etwas und bestimmt das Bild, das er über Jesus hat. Einmal die große Welle und jetzt ein Messias als König, ja. Ein Messias als Prophet, ja. Beides ist im Alten Testament angekündigt. Ein Messias, der leidet, nicht mit mir. Das passt nicht in mein Bild. Und trotzdem hat Jesaja davon gesprochen. Also wieder das Aber. Das Aber gibt den Ton an. Ich habe noch ein Beispiel aus den ersten Zeilen der Bibel, als Gott Adam und Eva geschaffen hatte. Er setzt sie in das Paradies, in den Garten Eden. Und dort geht es ihnen richtig gut. Wir wissen nicht, wie lange sie dort waren. Gibt keinen Zeithinweis. Aber irgendwann taucht so ein Viecherl auf, das in der Bibel als Schlange bezeichnet wird. Und da steckt jemand drin. Und dieser Typ, der da in der Schlange drin steckt, ihr kennt es, der Teufel, der Satan, der Lügner, der Durcheinanderbringer, der kommt her und der hinterfragt die Güte Gottes. Dürft ihr von keinen Bäumen im Garten hier essen? Immer ist ja dreiste Lüge, oder? Na, er fängt gar nicht mit der Lüge an. Er hinterfragt so hinterfotzig, so schleimig, so hintenrum. Und wisst ihr, was er macht? Gott hat Adam und Eva in eine fantastische Situation hineingesetzt, denen ging es richtig gut. Die hatten alles, was sie brauchten. Und die Schlange kommt von hinten und sagt, meinst du wirklich, dass Gott das so gut meint mit dir? Ich glaube, Gott ist nicht so gut, wie er tut. Der will euch etwas vorenthalten. Ihr könntet nämlich sein wie Gott. Nicht mehr Geschöpf, sondern auf der Ebene des Schöpfers. Das Aber ist kein lautes, nicht die hohe Welle, sondern es kommt hinten herum und stellt Gott in seiner Güte und in seiner Liebe in Frage. Und wisst ihr was? Derselbe, der Adam und Eva versuchte, ist Jesus angegangen. Auch im Matthäus-Evangelium berichtet, in Matthäus 4, Jesus ließ sich bei Johannes dem Täufer taufen. Dann heißt es, der Heilige Geist kam auf ihn wie eine Taube. Er hört die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und dann heißt es, der Heilige Geist führt ihn in die Wüste. Und Jesus fastet 40 Tage. Kein Wunder, dass er hungrig und durstig ist. Und jetzt kommt der Teufel und sagt, und das ist wieder so hinterfotzig, so hintenrum, und so geht es uns manchmal als Christen vielleicht auch, da sagt er ihm, also du bist doch Gottes Sohn, oder? Wie kann das sein, dass du hungrig bist? Warum sagst du nicht ein Wort und aus den Steinen wird Brot? Also wenn du Gottes Sohn bist, dann kann es doch nicht sein, dass du hungrig und durstig bist. Haben wir wieder dieses Aber. Und jetzt lasst uns mal überlegen. Ich denke, dass uns das in unserem Leben immer wieder begegnet. Wir kennen Gott, sein Reden, sein Handeln, sein Wort. Und dann ist unser Leben da, verschiedene Situationen. Und jetzt kommt von außen ein Aber, das schiebt sich zwischen Gott und mich. Und jetzt ist die Frage, wer bestimmt meine Sicht auf die Dinge? Verbünde ich mich mit dem Aber und lasse das Aber den Ton angeben, wie ich die Situation anschaue? Oder verbinde ich mich mit Gott und stelle mich damit gegen das Aber? Oder verbinde ich mich mit dem Aber und damit auch zum Teil gegen Gott? Wer bestimmt meine Sicht? Ich und Aber, dann bestimmt das Aber meine Sicht auf Gott. Ich und Gott, dann bestimmt Gott meine Sicht auf das Aber. Und so eine Aber-Situation finde ich auch in den letzten Versen des Matthäus-Evangeliums. Und das möchte ich euch vorlesen. Um diesen Text soll's heute gehen. Geht ja auch nicht anders, als Missionar muss man ja über einen Missionsbefehl predigen. Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings, manche übersetzen statt allerdings, aber einige hatten noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Vom Aberglauben zum Aber im Glauben begegne ich Jesus, dem auferstandenen Messias. Hätte nicht alles klar sein können, als Jesus nach dem Tod auferstanden war? Ihr kennt die Geschichte. Die Jünger waren davongelaufen, sie hatten sich zurückgezogen in einen Raum, die Türen zu, die Fenster verriegelt, weil sie Angst hatten. Und die Angst ist klar, kann ich gut nachvollziehen. Ich hätte auch die Hosen gestrichen voll gehabt. Sie haben ihren Chef, ihren Meister, ihren Lehrer hingerichtet und jetzt hatten sie Angst, die Nächsten sind sie. Und das Volk war ja begeistert, dass man Jesus hingerichtet hatte. Die hätten sich auch gefreut, wenn sie dran gewesen wären. Dass die Angst haben, nachvollziehbar. Und jetzt berichtet uns Matthäus manche Sachen nicht, die wir bei Markus, Lukas und Johannes finden. Er berichtet uns nur, dass Jesus aufersteht und er zeigt sich den Frauen. Und was machen die Frauen? Die gehen zu den Jüngern und sagen, wir sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Und sie haben einen Auftrag, geht nach Galiläa, dort will Jesus euch sehen. Jetzt hätten doch die Jünger eigentlich aufspringen müssen und jubeln. Die hätten doch Freudentänze ausführen müssen, weil Jesus auferstanden ist. Oder? Reicht ihnen die Aussage der Frauen nicht? Irgendwie habe ich den Eindruck, die hatten noch Probleme. Wir sind so gewohnt, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben uns völlig dran gewöhnt, das ist nichts Außergewöhnliches mehr. In der Situation war das eine krasse Geschichte. Jesus hatte das angedeutet, dass das kommen wird. Aber sie konnten sich nicht vorstellen, wie sieht das Leiden und Sterben aus. Das passte ja in ihre Vorstellung vom Messias nicht rein. Und jetzt, genauso war das für sie schwierig, mit dieser Auferstehung zu rechnen. Und jetzt machen die Jünger etwas, sie nehmen die Frauen insofern auch ernst, dass sie sagen, wir gehen nach Galiläa. Und die anderen Evangelisten berichten uns, dass sie ja Jesus auch schon gesehen haben. Matthäus lässt das weg, erzählt uns das nicht. Und sie gehen jetzt nach Galiläa und begegnen dort Jesus. Und jetzt kommen sie zu Jesus. Sie begegnen sich dort, wahrscheinlich dort, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Und jetzt steht da drin, allerdings, so übersetzt die Neue Genfer Übersetzung, andere Übersetzungen übersetzen hier, aber Thomas zweifelte. Also vom Thomas, das wissen wir. Aber hier steht einige. Also muss mindestens noch einer gezweifelt haben. Wahrscheinlich sogar mehr. Und jetzt stelle ich die Frage, wie kann das sein? Die Jünger begegnen dem auferstandenen Messias und es hier heißt hier, einige zögerten, sie zweifelten. Woran zweifelten die denn? Was war denn jetzt noch schwierig? Ich bin so dankbar, dass hier dieses kleine allerdings oder aber einige zweifelten noch von Matthäus aufgeschrieben ist. Und wisst ihr, warum ich dankbar dafür bin? Weil das so nahe an dem ist, was wir ab und zu in unserem Alltag erleben. Wir gestehen uns das nicht immer ein. Fällt uns schwer, aber es ist so realistisch. Dieses Aber, meine Vorstellung von Gott, passt nicht zusammen mit dem, was ich gerade erlebe. Und deshalb bin ich überzeugt, hat Jesus gesagt, ihr lieben Jünger, geht nach Galiläa, geht auf den Berg, den kennt's eh gut. Dort, wo ich auch euch die Bergpredigt vermittelt habe, diese zentrale Lehre über das, was ihm wichtig ist, über das Reich Gottes. Und dort möchte ich euch begegnen. Und es ist faszinierend, dass Jesus, und jetzt nehme ich die Situation, wo er zu Thomas sagt, leg deine Hände in meine Wunden. Das Zeichen der Niederlage Jesu wird für Thomas zum Zeichen des Sieges, dass dieser Jesus, den er als Menschen kennengelernt hat und ihm dann klar wird, Stück für Stück, das muss ein Prophet sein, das muss der Messias sein, dann wird das Zeichen der Niederlage zum Zeichen des Sieges, der Auferstehung, es ist wirklich der Messias, an den ich glaube. Jesus begegnet die Jünger begegnen Jesus dem auferstandenen Messias. Also er ist derselbe, den sie erlebt hatten, der predigt, der Wunder tat, der mit ihnen diese 3 Jahre unterwegs gewesen ist, der jetzt vor ihnen steht. Und jetzt ist meine Frage, wo können wir Jesus in unserem Alltag begegnen? Ich meine, Jesus hat zu uns nicht gesagt, geht nach Galiläa. Wir sind nicht miteinander ins Flugzeug gestiegen, nach Israel geflogen und dort auf diesen Berg gegangen. Das tickt, funktioniert so heute nicht. Wo können wir heute Jesus begegnen? Ich bin aufgewachsen als Teenager, als junger Christ und mir hat man eingebläut, wie man stille Zeit zu machen hat. Das muss morgens sein und so viel liest man und so ist das zu machen und was alles als Christ wichtig ist. Und ich habe das, also ich bin kein Disziplinswunder. Ich habe da immer wieder gekämpft. Aber wisst ihr, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist zu entdecken, wenn ich das Wort Gottes aufschlage, dann ist es ja das Wort des lebendigen Gottes. Wenn ich über Jesus lese oder von Paulus, dann ist es zugleich, dass Gott zu mir redet, ich begegne dem auferstandenen Jesus, wenn ich sein Wort lese. Weil es ja sein Wort ist. Er hat es ja eingeben lassen durch den Heiligen Geist. Dann ist das nicht nur, ich lese in diesem Buch und ich leiste jetzt meine christliche Pflicht ab. Ich bin diszipliniert. Ich meine, Disziplin ist gut, wenn man das schafft. Sondern das ist zugleich eine Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Messias. Der lebt ja. Sein Geist wohnt ja in uns. Er ist nicht fern. Und das hat mir sehr geholfen. Und das hilft mir, meine Form zu finden, wie ich beten kann. Ich schaffe nicht mehr als 5 oder 10 Minuten zu beten am Schreibtisch. Ist so. Aber wenn ich rausgehe und spazieren gehe, dann kann ich eine Stunde mit Jesus reden. Und dann kann ich meine Hände und meine Füße gebrauchen. Ich kann so reden wie mit euch. Das liebe ich. Das ist ein Zugang, den ich gefunden habe, wie ich das machen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, ab und zu am Schreibtisch, das passt. Aber ich kann Jesus eine längere Zeit begegnen, wenn ich einfach unterwegs bin. Das hat er mir so geschenkt. Ist für mich leichter wie stillsitzen hinterm Schreibtisch. Da fallen mir 1000 Sachen ein, was ich alles zu erledigen hätte. Und jetzt, wenn wir Jesus begegnen und die Jünger damals, jetzt kommt eine coole Aussage Jesu im Vers 18. Ihr kennt die, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und das hatten die Jünger erlebt, als Jesus bei ihnen war. In seiner Verkündigung haben sie das erlebt. Als er bereit war, Sünden zu vergeben, haben sie seine Vollmacht erlebt. Als er böse Geister ausgetrieben hat, haben sie das erlebt. Wie er Gespräche geführt hat, da haben sie das erlebt. Und sie haben es erlebt, wie seine Botschaft Menschen verändert hat. Und jetzt ist die Frage, wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, wie gehen wir damit um, dass heute Jesu Willen bei weitem noch immer nicht überall passiert. Wir haben die Aussage Jesu, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Wir haben heute schon gehört von der Offenbarung, da haben wir ein Bild vor Augen gemalt bekommen durch die Offenbarung. Am Ende wird Jesus mit dem Vater auf dem Thron sitzen und alle Knie beugen sich vor ihm. Da habe ich keine Zweifel dran. Und ich freue mich, dass dieser Tag kommt. Und dort ist das Böse, der Böse, die Sünde, der Tod ein für alle Mal weg. Das sind Aussagen der Offenbarung. Aber das ist Zukunft. Das ist Vollendung. Und jetzt frage ich mich, Herr, du hast alle Macht im Himmel und auf der Erde und dann erlebe ich den Krieg in der Ukraine. Dann erlebe ich, dass Freunde von mir oder Bekannte an Corona sterben. Dann erlebe ich, wie viele Menschen so viel Schweres zu tragen haben und all das Leid. Und ich möchte euch jetzt bitten, bitte schiebt das nicht einfach mit billigen Antworten zur Seite. Diese Not ist da. Und es macht Sinn zu fragen, wie ist denn jetzt Jesus damit umgegangen? Und mir hilft es, und ich denke, das ist immer noch keine umfassende Antwort, aber Jesus, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat, war auch bereit, auf die Erde zu kommen und hier auch zu leiden. Er hat in manchen Situationen seine Macht voll eingesetzt, beim Sturm. Er hat geheilt, Sünden vergeben. Aber er war auch bereit zu leiden, weil er irgendwie dass er den Menschen einen Willen gegeben hat, einen Freiraum, wo sie sich entscheiden können und dürfen und müssen, auch erhalten wollte. Das setzt die Macht Jesu, stellt die Macht Jesu nicht in Frage, aber er setzt sie jetzt nicht überall ein. Und das hinterlässt bei uns manchmal eine gewisse Spannung. Und Jesus krönt diese Aussage, möchte ich fast sagen. Er fasst den Missionsbefehl ein mit der letzten Aussage und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Der Jesus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, ist nicht fern, sondern er ist bei uns. Und ich kann nicht vorhersagen, wie ich diese Macht in meinem Alltag erlebe. Ich sehe, wenn ich an Hebräer 11 denke, wo es um die Glaubenshelden geht, da lese ich, einige der Glaubenshelden hat Gott aus der Not herausgerettet mit seiner Macht und einige hat Gott gestärkt, dass sie für ihren Glauben in den Tod gegangen sind. Und in beiden wird sichtbar, wie Jesus trägt und auch seine Macht. Es bleibt in Gottes Hand, wie er seine Macht einsetzt. Ob er jetzt überwindet oder in der Zukunft. Ob er jetzt hilft zu ertragen oder uns dort rausnimmt. Vom Aberglauben zum Aber im Glauben begegne ich Jesus, dem auferstandenen Messias. Er hat einen Auftrag für uns. Dieser Auftrag ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich den griechischen Text nehme, müsste man eigentlich dieses Wort, das dort steht, übersetzen, jüngert. Ja, im Deutschen sagen wir, macht zu jüngern. Also ich mache das in der Regel nicht, weil nur wenige das nachvollziehen können, aber der Auftrag heißt ja, da ist vom Hingehen zu reden, da ist vom Jüngermachen die Rede, vom Taufen die Rede und vom Lehren. Der zentrale Begriff hier von der griechischen Sprache ist der Begriff Macht zu Jüngern. Die drei anderen Begriffe Hingeben, Taufen, Lehren sind dem untergeordnet und erklären das Jüngermachen mehr. Also der zentrale Begriff ist Macht zu Jüngern. Und ich habe das übersetzt oder für mich als Überschrift formuliert, vom Aberglauben zum, aber im Glauben lade ich ein zu Jesu Lebens- und Lerngemeinschaft. Weil das hat Jesus gemacht. Er ging zu den Menschen, hat das Leben mit ihnen geteilt und dann hat er zu ihnen gesagt, folge mir nach. Das heißt einfach, du komm jetzt bitte mit. Lass uns das Leben teilen. Du darfst an meinem Leben Anteil nehmen. Ich möchte an deinem Leben Anteil nehmen. Und seh, wie ich das Leben lebe. Das ist nichts Abstraktes. Das ist schlicht und einfach das Leben mit Jesus zu teilen. Und jetzt ist die Frage, wie haben die Jünger dieses Macht zu Jüngern erlebt? Nicht sie haben sich zuerst an Jesus gewendet, sondern interessanterweise hat Gott sich an sie gewendet. Jesus tauchte ein in ihr Leben, als der lebendige Gott Laut Johannes wurde er Mensch. Vers 14 im 1. Johannes-Kapitel des Johannesevangeliums. Gott wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Gott wurde ein Baby, 50 Zentimeter und etwa 3 Kilo schwer. Und er hat nicht Baby gespielt. Er war Mensch. Was für eine Nähe. Ich frage mich manchmal, ob wir Christen nicht erst wieder lernen müssen, Menschen zu werden. Normale Nachbarn, normale Arbeitskollegen, die mit unseren Mitmenschen auch das Leben teilen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein lieber Freund von mir, Langzeitältester. Und wir haben auch mehrfach bei ihm geschlafen und übernachtet, auch bevor unsere Laura geboren war, sind bis heute befreundet. Was der macht, mein lieber Freund, ich nenne ihn jetzt einfach mal Sammy. Er heißt nicht so, aber ich nenne ihn Sammy. Sammy, alle 3 Jahre geht er in seinem Block, und da wohnen etwa 20 Parteien, von Tür zu Tür. Hochglanzeinladung, also viel schöner als das, was ich hier habe. Und er geht zu den Menschen und lädt sie ein. Das Angebot, das er hat, also wir machen hier eine Vortragsreihe. Ganz toll, ganz nah am Leben. Ich meine, seine Mitmenschen dort im Block sehen das nicht immer so toll und ja, so aktuell finden sie die Fragen oder die Themen auch nicht. Aber Sigi kommt, Hochglanzbroschüre. Und was er sagt ist, das ist ein Redner, der ist echt bekannt. Sie haben den Namen noch nie gehört. Und wohin lädt er sie ein? Er lädt sie in so ein Haus ein, das hat einen grünen Anstrich. Und die Leute wissen irgendwie, das sind religiöse Leute. Die sind irgendwie ein bisschen anders, weil die sind weder katholisch noch evangelisch, aber die sind da immer jeden Sonntag beisammen, ganz regelmäßig, vormittags, 9:30. Was wissen Sie noch von Sigi? Also Sigi scheint ein toller Ehemann zu sein, weil der ist immer liebevoll zu seiner Frau. Und mit seinen Kindern geht er gut um, die sind ihm echt wichtig. Im Job scheint er gut zu sein und sonst hat Sigi leider nie Zeit. Er hat Arbeit, Familie und sein grünes Haus. Sie haben ihn schon mal eingeladen zum Grillabend oder auf ein Bier zu einem Fußballspiel, aber Sigi hat leider nie Zeit. Wozu braucht Sigi seine Zeit? Arbeit, Familie und sein grünes Haus. Wenn der uns jetzt einlädt und für uns nie Zeit hat auf ein Bier oder einen Grillabend, dann könnte es sein, dass der nur noch ein paar freie Sitzplätze in seinem grünen Haus hat. Und da wollen wir aber nicht rein, weil wir wissen doch gar nicht, was da los ist. Was machen die da? Was hören die sich da an? Wie verhält man sich in diesem Haus? Also in der katholischen Kirche wissen wir ja wenigstens noch, wann man Knicks zu machen haben und aufzustehen haben. Aber dort ist uns alles fremd. Jesus hat nie in das grüne Haus eingeladen. Jesus kam zu den Leuten, hat in ihrer Wohnung Platz genommen. Dort, wo sie gelebt haben, weil da haben sich die Leute sicher gefühlt. Die Leute fühlen sich total unsicher, wenn sie in dieses grüne Haus gehen sollen. Unbequem. Das ist vieles, was sie nicht wissen. Warum sollen die Menschen ihre Komfortzone verlassen, um zu uns zu kommen, wo ich mich wohlfühle? Ich weiß, was wir singen. Ich weiß, wer spricht und wie man sich bei uns verhält. Ich sag mal eins. Wenn wir nicht bereit sind, mindestens 10-mal 1-2 Stunden im verrauchten Wohnzimmer, in der unaufgeräumten Küche der Menschen, die wir mit Jesus und dem Evangelium erreichen wollen, auszuhalten und uns auf die Menschen dort einzulassen, habe ich kein Recht, sie in unser Gemeindezentrum einzuladen. Die denken nur, die brauchen noch irgendwelche Leute für die unbesetzten Stühle. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Das hat nichts mit Hartherzigkeit und nichts mit Sündhaftigkeit der Menschen zu tun, sondern einfach nur dadurch, damit, dass wir aus Liebe nicht bereit sind, uns aufzumachen in ihre Komfortzone. Da fühle ich mich vielleicht nicht ganz komfortabel. Das mag sein. Aber Jesus hat genau das gemacht. Und jetzt sind wir mittendrin, wie man anfängt, Jünger zu machen. Leben teilen. Jetzt kommt mein Aber. Aber da ist unaufgeräumt. Aber da ist laut, der Fernseher rennt. Da stinkt es nach Zigarettenqualm oder was auch immer. Da fühle ich mich nicht so wohl. Ja und? Glaubt ihr, dass Jesus alles toll gefunden hat, als er auf der Erde war? Als er beschimpft wurde? Als er gekreuzigt wurde? War keine Komfortzone. Aber aus Liebe hat er es getan. Und wenn hier bei Macht zu Jüngern die Taufe erwähnt ist, dann zeigt es auch, die Taufe heißt ja nichts anderes. Ich bekenne damit, dass dieser dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Jesus, Gott Heiliger Geist, an den glaube ich. Das ist das Zentrum meines Glaubens. Also geht es in dieser Einladung in Jesu Lebens- und Lerngemeinschaft um das Zentrum. Das Zentrum ist Jesus. Vom Aberglauben zum Aber im Glauben lade ich ein zu Jesu Lebens- und Lerngemeinschaft. Und jetzt noch kurz zum letzten Gedanken. Vom Aberglauben zum Aber im Glauben lebe und fördere ich Gottes Vision vom Leben. Das bezieht sich auf und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Was ist da unser Aber? Vielleicht sagst du, aber ich kann nicht lernen. Nun, wie hat denn Jesus das meiste gelehrt? Er hat gepredigt, ja, aber vieles waren 1:1 Gespräche. Vieles hat Jesus schlichtweg mit seinem Handeln vorgelebt. Wir lehren ja nicht nur mit Worten, sondern wie wir unser Leben gestalten, welche Einstellung wir haben und was für ein Verhalten aus unseren Einstellungen hervorgeht, das prägt manchmal viel mehr wie das, was wir lehren und sagen und predigen. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, lehrt sie alles zu halten. Also das hört sich ziemlich nach Regeln und Verboten an. Und die will in unserer Zeit keiner mehr hören. Ja, so tickt unsere Zeit. Regeln und Verbote will keiner hören. Ist denn jetzt, sind denn die Regeln jetzt vordergründig das, was Jesus betonen will? Jetzt nehmen wir vielleicht nur mal die Hauptpredigt oder die größte Predigt in Matthäus Evangelium, die Bergpredigt. Was ist denn da der Schwerpunkt? Ist die Bergpredigt eine Anweisung an Regeln, die ich abarbeiten muss, um im Reich Gottes teilnehmen zu können? Und weil die Regeln so hoch sind, also jetzt nehmen wir nur mal dieses ganz bekannte Thema mit, wenn ein Mann eine Frau anzieht und ihrer begehrt, ist er ein Ehebrecher. Also dann ist zumindest ein Ehebrecher hier im Raum und das bin ich, weil ich das leider schon getan habe. Es ist so. Und dann gehen wir her und wir nehmen einfach die Regeln und setzen das Niveau ein bisschen runter, weil das Niveau, das Jesus meint, schaffen wir nicht. Wir könnten auch nehmen das Thema der Feindesliebe. Nein, die Bergpredigt ist nicht deren Einhaltung, die ich einhalten muss, um eine Eintrittskarte ins Reich Gottes zu haben. Sondern Jesus sagt, komm zu mir. Und jetzt bist du in meiner Lebens- und Lerngemeinschaft und das ist zugleich eine Charakterschule. Jesus möchte uns von innen heraus verändern. Ich möchte es einmal so sagen, dass wir Halt finden in Jesus Christus. Und wenn ich Halt habe in Jesus, dem auferstandenen Messias, dann ändern sich meine Haltungen, also meine Einstellungen. Und wenn sich meine Haltungen ändern, dann ändert sich auch mein Verhalten. Grundlage ist mein Halt in Jesus. Das Weitergeben der Bergpredigt und dessen, was Jesus möchte, ist nicht, du musst das abarbeiten wie eine Liste und überall machen wir Haken dran, sondern wir beginnen, indem wir in Beziehung treten mit dem lebendigen Gott. Jesus am Kreuz, gestorben und auferstanden, hat den Müll in Ordnung gebracht. Und jetzt möchte er uns helfen, dass wir in der Beziehung mit ihm verändert werden von innen heraus. Halt haben, andere Haltungen und dadurch ein anderes Verhalten. Und wenn wir das leben und darüber ganz normal reden, wie wir über Fußball und über Autos reden, dann geben wir das weiter, was hier gemeint ist, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Natürlich kann das auch vom Predigtpult aus geschehen, ganz klar. Und das machen nicht alle. Aber in unserem Alltag, wenn wir als Ältere die Jüngeren vielleicht anlernen, dann kann das auch im 1:1-Gespräch geschehen, und das ist viel, viel häufiger wie das, was von vorne vermittelt wird. Dann, wenn ich diese Gebote Jesu in der Bergpredigt verstehe als Charakterveränderung, dann ist das auch viel mehr annehmbar und lebbar. Weil da muss ich das Niveau nicht runtersetzen und ich habe zugleich die Kraftquelle und die Beziehung, aus der heraus ich diese Gebote leben kann. Ihr Lieben, wem oder wie möchte ich diesen Herausforderungen meines Lebens begegnen? Wer bestimmt das? Verbinde ich mich mit dem Aber? Aber das Bild von Jesus passt nicht zu mir. Aber dieser Auftrag, Menschen zu gewinnen und dorthin zu gehen, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu unwohl. Ich lade sie lieber zu mir ein. Da fühle ich mich ja wohl. Und die sollen sich nicht so anstellen. Wir sind ja alle nett. Oder über Gebote zu reden. Wer bestimmt das? Du hast die Wahl, wenn das Aber kommt. Verbindest du dich mit dem Aber und das Aber bestimmt deine Sicht auf Gott? Oder verbindest du dich mit Gott und Gott bestimmt deinen Blick auf das Aber? Vom Aberglauben zum Aber im Glauben begegne ich Jesus, dem auferstandenen Messias. Vom Aberglauben zum Aber im Glauben lade ich ein zu Jesu Lebens- und Lebensgemeinschaft. Vom Aberglauben zum Aber im Glauben lebe und fördere ich Gottes Vision vom Leben. Amen.